Heute geht's im Happy Erfolgreich Podcast mal nicht um das Potenzial von Menschen, das wir steigern wollen, nicht um Resilienz. Heute geht's um Tierschutz. Elke Leismann ist heute zu Gast. Ich darf sie interviewen im Rahmen der Aktion Podcastern, eine Aktion, die weltweit von vielen Tausenden von Podcast-Hosts, also Podcasts, unterstützt wird. Zwischen dem 14. und 20. März 2026 möglichst viele Podcast-Folgen auszustrahlen, die ehrenamtliche Vereine vorstellen, gemeinnützige Organisationen, aber auch Menschen darstellen, die sich dort engagieren. Elke Leismann hat im Tierschutz im Saarland ganz viel gemacht, hat deutschlandweit im Tierschutz sich sehr engagiert, ist Hundetrainerin, hatte eine eigene Pension, war Leiterin eines Tierheims. Das heißt, sie kennt deutschen Tierheime und Tierschutz aus dem FF und engagiert sich jetzt mit ihrem Lebensgefährten zusammen im Verein Projekt Tierschutz e.V., die sehr eng auch mit einem rumänischen oder deutschen Verein zusammenarbeiten, der in Rumänien Shelter unterstützt, unter anderem Bukow, wo, halt dich fest, 4000 Hunde auf engem Platz zusammen sind. Wir werden uns nachher Bilder angucken für die, die auf dem Video dabei sind. Aber zunächst mal sehr herzlich willkommen zur Folge Happy Erfolgreich mit Patrick Ries, das bin ich. Und Elke Leismann darf ich jetzt begrüßen. Liebe Elke, ich freue mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, lieber Patrick. Danke, dass ich dabei sein darf und ich bin sehr gespannt.
Eva, auf deine Geschichte eingehen, die ich total spannend finde, wie du zum Tierschutz kamst und wie du die verschiedenen Steps waren. Der Projekt Tierschutz e.V., also der Verein, den du mit Felix, deinem Lebensgefährten, gemeinsam betreust. Was macht ihr?
Also Projekt Tierschutz e.V. macht hier eigentlich alles in Sachen Tierschutz, sei es jetzt regionale Projekte von Katzenkastrationen. Wir leben ja hier in Niederbayern und hier gibt's halt noch viele, ja, Bauernhöfe oder halt Gehöfte halt, wo sich eben auch Katzen noch frei vermehren. Und da wollen wir halt ein bisschen das Katzenelend halt eindimmen, dass wir halt dann anbieten, wir fangen die Katzen ein, wir bringen sie zum Tierarzt, lassen sie tierärztlich untersuchen, kastrieren und wildern sie dann dort nochmal aus. Also das sind so halbwilde Katzen, die halt auf den Höfen geduldet werden, aber sie möchten halt nicht unbedingt sich halt zu sehr vermehren. Das ist eins unserer Projekte hier in der Region. Ansonsten stehen wir natürlich für jedes Tier, egal ob das Hund, Katze, Maus, Hahn oder was auch immer ist, gerne bereit, da zu helfen. Alles Mögliche halt hier regional und seit über einem Jahr, oder nee, eigentlich sind wir schon seit ein paar Jahren mit dabei, mit dem Verein Brodok Romania e.V., die sich sehr engagieren halt in Rumänien. Dort haben wir halt selbst einige Pflegehunde von dort und sind seitdem auch sehr aktiv in Rumänien halt selbst. Das heißt, Felix fliegt runter zum Bauen, die bauen dort Dächer, die Hunde leben halt wirklich unter katastrophalen Zuständen dort. Sie haben halt oftmals kein Dach über dem Kopf, sie sind wirklich eingepfercht mit zu vielen Hunden, da kommt es eben auch oftmals zu Beißereien. Man kann sich halt nicht vergleichen.
Fotos an und ja. Da kannst du uns nochmal anhand der Fotos auch erzählen, auch gerade für die Autospur dann näher erläutern, was wir da drauf sehen und wie die Bedingungen wirklich vor Ort sind.
Genau.
Du sagtest gerade so nebenbei, wir haben auch ein paar Hunde bei uns hier im Projekt Tierschutz e.V., also bei euch in Niederbayern auf dem Hof, die denn aus Rumänien sind, ein paar Pflegehunde. Wie viele Hunde sind denn zurzeit bei euch?
Also es waren bis gestern 10. Einer wurde jetzt gestern vermittelt, ein kleiner Welpe ist jetzt gestern ausgezogen, aber wie es dann halt so ist, heute kam dann gleich nochmal ein Notruf, dass ein Hund ganz schnell untergebracht werden muss. Und da haben wir halt jetzt natürlich spontan halt zugesagt und da werden es dann heute wieder 10 auch wieder sein. Also hatten wir eine Nacht mit 9. 10 ist auch aktuell das Limit von unserem Veterinäramt soweit halt genehmigt.
Das heißt, ihr braucht eine Genehmigung, das vielleicht für einige Hörer jetzt interessant, damit ihr 10 Hunde überhaupt haben dürft, weil es ja keine Privathunde sind, sondern sie für den Verein gehalten werden.
Ganz genau. Also privat kann man natürlich so viele Hunde halten, wie man möchte. Und wir aber als Verein müssen das Ganze natürlich auch offiziell machen. Das heißt, man braucht einen Sachkundenachweis. Man muss dementsprechend halt hier die Örtlichkeiten halt vorweisen können, genügend Raum zu haben, dass das halt alles auch so passt und dass die Hunde eben auch dementsprechend gut versorgt sind.
Das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt, wenn wir nachher uns die Bilder von Bukow angucken, also Rumänien, wo in dieser Tötungsstation, die jetzt ja inzwischen keine Tötungsstation, sondern eher eine Art Tierheim und Shelter ist, wie eng dort die Hunde leben und man aus deutscher Sicht eher die Hunde dort lassen muss, weil man hier die Erlaubnisse zum Teil nicht hat, noch mehr aufnehmen zu dürfen. Und wie schön es doch die Hunde hier haben und wie viel Platz wir doch als normal ansehen für unsere Hunde. Du kennst ja auch aus dem Tierheim, da gibt es ja auch diese Vorschriften, wie viel Quadratmeter jeder
Ganz
Hund
genau.
braucht.
Richtig. Und genau das ist halt bei uns auch der Fall. Also
Ist
wie
bei
im
euch auch.
Tierheim halt auch, müssen wir halt auch nachweisen, dass pro Hund eben die Quadratmeterzahl halt passt, dass der Auslauf passt, dass sie eben auch tierschutzgerecht versorgt werden. Genau.
Habt ihr denn auch außer Hunde andere Tiere bei euch jetzt im Verein aufgenommen? Du hattest
Also
eben
wir haben halt noch Hühner und Hähne aktuell noch. Ja, also die sind schon seit vielen Jahren bei uns und ansonsten, wir möchten halt auch unser Projekt halt hier noch ein bisschen erweitern. Also dass es wirklich eine tierheimähnliche Einrichtung halt wird. Es ist halt noch geplant, dass wir einen Quarantänebereich schaffen. Und eben da halt, das sollen zwei Räume werden. Ein Raum ist gedacht, eben für die Hunde unterzubringen, mit einem Auslauf auch, aber eben auch im Haus halt untergebracht. Aktuell haben wir halt leider nur draußen einen Quarantänezwinger für Neuankömmlinge. Es ist ja halt immer wichtig, dass man da eben auch die Quarantänevorschriften eben auch einhält, dass die Hunde eben die erste Zeit in einem Quarantänebereich untergebracht werden. Und da haben wir leider im Moment nur draußen einen Zwinger, ist zwar auch mit einem Auslauf und einer großen Hütte und einer Hundehütte nochmal drin, isoliert natürlich, aber eben nicht beheizt. Und bei uns, wir wohnen halt auf über 800 Metern Höhe. Da ist halt wirklich viel Schnee, aktuell immer noch geschlossene Schneedecke seit Ende November. Das ist halt nicht optimal, um dort Hunde unterzubringen. Und deswegen ist unser Wunsch, einen Quarantäneraum zu schaffen in unserem Haus. Und das ist also unser Projekt, das wir halt dieses Jahr dann angehen. Außerdem einen zweiten Raum eben für Kleintiere, also sei das denn jetzt Katzen oder Igel. Also wir haben auch schon viele Igel hier aufgepäppelt und ausgewildert. Bei uns sind ja die Bedingungen optimal hier im Wald. Wir wohnen in Alleinlage, also von daher direkt am Wald ist das halt gerade für so Wildtiere dann auszuwildern eben auch eine gute Sache. Und das ist
Was
jetzt
heißt
unser
denn Quarantänestation? Für was braucht man einen Quarantäneraum? Der ein oder andere hat das vielleicht schon mal gehört, aber jetzt nicht unbedingt eine Vorstellung, warum man sowas braucht im Tierschutz.
Ja, also bei den Tierheimen ist es ja so, um überhaupt ein Tierheim halt genehmigt zu bekommen, muss man zwingenderweise einen Quarantänebereich vorweisen können. Dieser Bereich ist mit einem eigenen Zugang versehen, also ist nicht durch das normale Tierheim zu betreten, ist eben auch nicht für Außenstehende, sondern nur für das spezielle Personal halt gedacht. Und da kommen halt eigentlich alle Neuzugänge erstmal rein. Also jedes Tier, das aufgenommen wird in einer tierheimähnlichen Einrichtung oder in einem Tierheim, sollte zuerst mal in einen Quarantänebereich kommen, weil es kann ja sein, dass dieses Tier irgendwelche Krankheiten mitbringt. Das weiß man weder, wenn es ein Fundtier ist, das von irgendwoher kommt, weil wir wissen ja nicht, woher kommt das Fundtier. Ist das Tier jetzt irgendwo ausgesetzt worden, weil es zum Beispiel wirklich krank ist oder man weiß es halt nicht, was in dem Tier halt drin steckt. Ne? Bestenfalls hat es vielleicht nur ansteckende Krankheiten wie Giardien oder sowas, aber auch das ist halt sehr unschön, eben für alle anderen Hunde. Und das muss halt die erste Zeit halt deswegen ein Quarantänebereich sein. Und natürlich, wenn halt Hunde aus dem Ausland kommen, da ist es halt noch viel, viel wichtiger, weil es gibt natürlich eben diese Drittländer, dort gibt es auch in Rumänien gibt es immer noch Tollwut und deswegen sind die Veterinärämter halt da überhaupt nicht lustig, wenn man halt so einen Hund einfach aus Rumänien importiert, ohne gültigen Impfschutz. Das ist also ganz, ganz wichtig, weil hier geht es ja nicht nur um die Gesundheit der Tiere, sondern eben auch um die Gesundheit beziehungsweise das Leben der Menschen. Denn auch heute haben wir noch keine Möglichkeit, eine Tollwut wirklich zu bekämpfen. Und deswegen muss das halt wirklich sehr streng gehandhabt werden.
Und da stelle ich mir tatsächlich als Albtraum vor, wenn Tollwut in so einem Shelter, wir werden uns ja nachher die Bilder angucken, wie in Bukow rund geht in Rumänien, wo 4000 Hunde auf so wenig Quadratmeter zusammengepfercht sind, da ist die Ansteckungsgefahr ja extrem. Und wenn ein Hund unterschwellig was mitbringt, ist der ja bei euch im Rudel sofort auch eine Ansteckungsgefahr für alle anderen oder
Für
im
alle,
Tierheim.
genau. Wobei es halt, ich sag mal, Tollwut ist jetzt mittlerweile so gut wie ausgerottet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas auftritt, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber es ist halt nicht hundertprozentig auszuschließen und weil halt auch Tollwut einfach auch den Menschen umbringt. Deswegen ist halt das so streng gehandhabt. Die anderen
Aber immer
Krankheiten,
noch eine
wie.
Impfung, die alle Hunde auch oder alle Tiere, die im häuslichen Bereich wohnen, ja immer noch brauchen in Deutschland.
Unbedingt, genau, unbedingt. Deswegen. Also das ist schon sehr wichtig. Ansonsten sind es halt eher so Krankheiten, die es halt häufiger gibt, wie jetzt Parvovirose, was halt hoch ansteckend ist und gerade auch für Welpen oder alte Hunde eben wirklich tödlich sein kann. Es gibt halt viele ansteckende Krankheiten und deswegen ist halt so ein Quarantänebereich schon wichtig, bis man halt einfach das Tier tierärztlich untersucht hat und weiß, okay, der ist gesund, der kann jetzt hier mit ins Rudel.
Lass mich hier bitte einen kleinen Einschub machen, denn Elke und mir ist aufgefallen nach der Aufnahme des Podcast-Gespräches, dass wir an einer Stelle dir noch Mut machen möchten, Hunde aus dem Ausland zu adoptieren. Denn das, was Elke hier zur Quarantänesituation beschreibt, betrifft vor allem Fundhunde und Hunde, die das erste Mal in einen Shelter, das erste Mal in ein Tierheim oder das erste Mal als Fundhund in einen Tierschutzverein aufgenommen werden. Hier gilt natürlich, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aber Hunde, die aus Bukow über Prodok Romania oder über den Projekt Tierschutz e.V. in Deutschland vermittelt werden, waren alle schon beim Tierarzt, sind alle durchgeimpft und definitiv nicht mehr ansteckend. Wenn du diese Quarantänestation, den Bau der Quarantänestation oder generell die Tierschutzarbeit unterstützen möchtest, lass mich an der Stelle schon mal betonen, in der Beschreibung zum Video und zum Podcast findest du auch die Daten, wie du den Verein finanziell unterstützen kannst. Es würde mich freuen, wenn du jetzt da runter gehst, dir das anguckst und den Verein mit vielleicht einem kleinen Betrag bei seiner Arbeit unterstützen würdest. Und nun sei gespannt auf die weiteren Antworten und das tolle Gespräch mit Elke Leismann.
Also wir halten alle unsere Hunde, das muss man halt auch sagen. Die Hunde bei uns leben bei uns mit uns im Haus. Also wir haben hier keine Zwingerhaltung normalerweise, sondern alle Hunde sind wirklich bei uns mit im Haus, im großen Rudel und leben mit uns. Die dürfen aufs Sofa, die dürfen sich hier frei bewegen, wie immer sie es halt wollen. Das sind für uns alles unsere Familienmitglieder.
Spannend. Auch das ist vielleicht noch mal ein Thema nachher wert, wie der Unterschied so ist zwischen, wie man mit Hunden aus dem Ausland hier auf Pflegestellen umgeht, im Vergleich zu dem, wie in Tierheimen im Moment noch mit Hunden umgegangen wird, wo die Rudelhaltung ja durchaus noch was Besonderes ist und nicht überall praktiziert wird oder praktiziert werden kann.
Ja.
Aber lass uns mal ganz kurz zurückgehen. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte im Tierschutz aktiv. Wie hat es denn bei dir begonnen? Wie bist du denn in diesen Tierschutz reingekommen?
Ja, ich war schon als Kind immer absolut verrückt auf Tiere. Habe als Kind schon versucht, die Nachbarshunde auszuführen, so gut das immer möglich war. Und war auch so verrückt, dass ich noch nicht mal geschafft habe, eine Fliege zu töten, sondern die halt einfach eingefangen habe oder ja, rausgesetzt habe. Als Kind sogar auf mir rumkrabbeln gelassen hat, um sie ja nicht zu stören. Also total verrückt. Und ja, wie man halt da so reinwächst. Als Kind durfte ich selbst keine Tiere halten. Und ja, dann hatte ich halt irgendwann, hat es dann halt angefangen, mal mit. Erstmal mit Kleintieren und dann irgendwann halt der erste Hund und so hat sich das halt dann langsam entwickelt. Hab dann meine Ausbildung gemacht, zuerst mal als Hundetrainer, hab dann auch gleich gut nach der Ausbildung halt eine Hundepension dann gemacht und hatte da auch immer schon Hunde aus dem Tierschutz zur Vermittlung halt oder eben als Gnadenplatzhund. Ja, und war dann irgendwann Tierheimleitung, habe mich halt zwischenzeitlich noch fortgebildet mit als Tierheilpraktiker und Tierphysiotherapeut, weil es halt einfach auch unheimlich spannend ist, das Ganze zu beobachten und eben auch mit den Tieren halt dann so zu leben. Ja, und hatte dann das große Glück, dann Felix kennenzulernen, der halt wirklich mit mir da genau auf einer Wellenlänge ist und das ganz genauso lebt, was halt wirklich schwierig ist, da jemanden zu finden, der halt wirklich dann genauso mit diesen vielen Tieren halt leben möchte und das eben auch gut findet. Und ja, so hat sich das dann halt alles ergeben. Und er hatte schon den Projekt Tierschutz als kleinen Verein und jetzt sind wir halt dabei, das ein bisschen zu erweitern halt.
Also zwei Tierschutz-Verrückte im positiven Sinne, die sich
Genau.
getroffen haben.
Man muss schon ein bisschen verrückt sein, ja, für das Ganze. Sonst, man verzichtet halt auf viel, aber man bekommt eben auch unheimlich viel zurück. Das ist halt das Schöne. Also Urlaub oder sowas oder wegfahren, das ist halt unmöglich mit den Tieren. Dafür sind es einfach mittlerweile zu viele. Und wir haben ja auch in der Regel halt die alten kranken Hunde hier. Also es sind in der Regel ja Gnadenplatzhunde, die hier halt bleiben. Wie aber auch halt jünger Hunde zum Vermitteln, eben auch mal ein Welpe oder so, dass die halt gerade im Winter haben die einfach kaum Chancen, dort zu überleben. Und da versuchen wir halt einfach so viel wie möglich halt rauszuholen und halt zu helfen.
Und wenn ich mich erinnere, als ich dich damals auch kennenlernen durfte, du warst im Tierheim Saarbrücken Tierheimleitung und andere Angestellte achten ja schon so ein bisschen auch manchmal auf ihre Zeiten, auch wenn viele im Tierheimen, und das muss man immer wieder sagen und feststellen, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für alle, die irgendwo in Tierheimen aktiv sind, ja, häufig mehr Zeit investieren und mehr Energie und sogar teilweise eigenes Geld investieren, als das gewöhnlich als Angestellter zu erwarten ist. Aber bei dir war es ja tatsächlich so, du hast den Tag über im Tierheim die Leitungsaufgaben gehabt und hast zusätzlich noch mit den Hunden gearbeitet, wo du gesagt hast, ich bin ja Hundetrainerin, mit dem einen oder anderen, der mir am Herz ist, arbeite ich auch noch, um die Resozialisierungschance zu erhöhen.
Ja, das ist halt ja keine, das ist ja kein Beruf oder ein Job wie jeder andere. Also entweder man lebt das oder man soll es halt bleiben lassen. Also das ist halt meine Meinung. Entweder ich bin wirklich so, dass ich mein Leben halt für die Tiere halt hier lebe und das halt wirklich, ja, mich halt da voll und ganz einbringe. Weil das ist kein Job, wo man halt dann um Punkt 4 Uhr sagt, okay, jetzt habe ich Feierabend, jetzt lasse ich hier alles stehen und liegen, gehe nach Hause. Nein, das sind halt Jobs, wo man halt länger bleibt, wenn es irgendeinen Notfall gibt, eben auch dann nochmal hinfährt oder ja, man muss es halt einfach so wollen. Ne?
Nimm uns doch mal mit in so einen Tierheimalltag in Deutschland, weil viele kennen ja Tierheim vom Hörensagen oder wenn man als Gassigänger oder Besucher, wenn man auf der Suche nach einem Hund ist mal, oder einer Katze mal dort war. Was ist denn wirklich Tierheim? Was gehört alles dazu, was vor allem ja auch hinter verschlossenen Türen oft stattfindet, was man sich so an Aufwand teilweise gar nicht vorstellt? Wie viele Hunde und Tiere generell sind denn in deutschen Tierheimen durchschnittlich zu finden?
Ah, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz kleine Tierheime mit bis zu 10 Tieren und es gibt aber auch wirklich ganz große, wie jetzt die ganz großen in den großen Städten, wo es halt wirklich einige hundert halt sind. Ja. Die
Wie war es
arbeiten
denn
im
in
Tierheim.
Saarbrücken?
Ja, gut,
Mal
also das ist
konkret.
unterschiedlich. Also so um die 60 bis 80 Hunde, wenn man mit die Pflegestellen halt mitzählt. Katzen je nach Saison so um die, ja, 100, 150, je nachdem. Kommt ja immer bei den Katzen ist es ja so, dass das immer Saison ist, ne? Wenn da halt die neuen Kitten auf die Welt kommen, dann hat man halt eine Zeit, wo es halt dann wirklich sehr, sehr voll wird. Und ansonsten hatten wir eben ja auch Kleintiere, also Kaninchen, Ratten, ja, in diese Richtung. Und das war halt auch ein kleines Kleintierhaus, wo man halt ganz unterschiedlich, also das ist ja immer ein großer Wechsel auch da von der Anzahl der Tiere.
Wie kommen denn Tiere dann ins Tierheim?
Ganz
Du sagst gerade,
unterschiedlich.
bei Katzen ist es sehr saisonal abhängig. Bei Hunden kennt man es ja, dass Hunde unverträglich sind oder vom Ordnungsamt abgeholt werden und sichergestellt werden und dann ins Tierheim kommen. Oder jemand privat fragt, da ist jemand verstorben zum Beispiel oder eine Unverträglichkeit zwischen Hunden hat es ja gegeben, könnt ihr die übernehmen und anderweitig vermitteln? Aber was hat es denn mit dieser saisonalen Abhängigkeit bei Katzen zu tun?
Ja, zweimal im Jahr bekommen die halt ihre Kitten, die Babys. Und da ist es halt wirklich so, dann kommt immer so eine kleine Katzenflut. Weil sobald die halt dann trächtig sind und ihre Babys haben, dann, ja, hat man also wirklich oftmals ganz viele Fundkatzen und Fundkitten, die halt dann irgendwo gefunden werden oder abgegeben werden. Und das ist eigentlich so jedes Jahr,
Das heißt, die
dass da halt
kommen als
viele kommen.
Fundtiere ins Tierheim. Das Tierheim
Ja,
muss
unter
damit
Umständen,
ja mehr
ja.
oder weniger aufnehmen, wenn Platz ist.
Ja.
Weil ja auch dieses Werteverständnis, wie sind wir für Fundtiere da, hinten dran steht, aber auch eine Aufgabe zum Teil, wenn sie ja mit Städten oder Kommunen gemeinsam arbeiten.
Genau.
Und man
Genau.
kann nicht überprüfen, ob das eine Privatkatze ist, die wegen Trächtigkeit als sogenanntes Fundtier abgegeben wird, oder ob es eine Katze ist, die wirklich irgendwo als Fundtier
Ja,
aufgefangen wurde
das kann
im Ort.
alles Mögliche sein. Das können dann auch Verwilderte sein, die halt irgendwo waren und die man halt dann jetzt aufgrund der Kitten halt einfangen konnte. Ganz unterschiedlich, ja.
Ja. Was läuft dann hinter den Türen noch alles ab im Tierheim? Was darf man sich neben diesem, wir machen den Zwinger ein bisschen sauber oder den Platz für die Katzen und wir gehen mal mit den Hunden raus oder geben Futter an die Katzen? Was gehört da alles dazu zur Tierheimarbeit?
Naja, es ist wirklich so, dass also 90% ist Putzen. Also es ist nicht das Romantische, das man sich vorstellt, ich streichel jetzt da die Hunde und spiele mit den Kätzchen oder gehe mit den Hunden Gassi. Es ist wirklich einfach Putzen. Putzen, alles sauber machen. Es muss, ja, also die hygienischen Bedingungen, das ist halt einfach so, dass, also der Tierheimalltag beginnt, dass du halt morgens anfängst, lässt die Hunde erstmal kurz raus in den Auslauf, sie werden gefüttert und anschließend wird halt alles sauber gemacht. Die Innenbereiche, die Außenbereiche. Und erst am Nachmittag wird dann halt teilweise je nach Tierheim, das ist halt ganz unterschiedlich gehandhabt, dann halt gibt es dann die Gassigeher, die Ehrenamtlichen oder eben auch viele, die halt mit dem Personal halt nur rausgehen können, weil sie halt verhaltensauffällig sind. Ja, und zwischendurch hat man immer mal wieder was sauber zu machen. Natürlich führt man eben auch Vermittlungsgespräche, muss sich halt um die Logistik eben auch kümmern, dass eben auch genügend Futter da ist, dass das Putzmittel und so weiter da ist. Alles Mögliche. Es ist halt schon ein kleiner Betrieb halt.
Plus noch ein paar medizinische Fälle
Ach,
von Impfung
sowieso.
bis Notfall.
Die Behandlung und natürlich die Tierarztfahrten, ganz klar. Oder eben auch, es steht ja auch immer mal eine OP an oder es ist ja immer irgendwas. Also je mehr Tiere, umso mehr Krankheitsfälle hat man. Und dementsprechend, ja, wir hatten damals den Luxus, dass wir eine eigene Tierärztin im Tierheim hatten und konnten halt da natürlich halt schon viel Zeit und Aufwand halt sparen und die Tiere halt dann direkt halt dort behandeln lassen. Außer natürlich, wenn halt jetzt Operationen oder so, das war natürlich im Tierheim nicht möglich. Aber so die Impfungen und das Normale, sag ich mal, der normale Ablauf, das ist halt dann immer direkt vor Ort damals nochmal passiert.
Ja, und jetzt hattest du eine Aktion in Saarbrücken im Tierheim mit den harten Hunden, die da kamen. Und das ist ja ein Verein, der gemeinsam mit Vox TV vorbeikommt, um Tierheime zu unterstützen deutschlandweit.
Genau, da hatten wir uns
Und
beworben, ja,
ja,
und
was
hatten
haben
das
die
große
gemacht in
Glück.
Saarbrücken?
Die haben halt dort einiges verbessert. Da wurden halt wurde dem unserem tollen Kangalrüden, der Pascha, der hat einen tollen Auslauf bekommen. Es wurden viele Zäune erneuert. Es wurde halt wirklich viel an Baumaßnahmen halt bewegt. Da hatten wir auch viele ehrenamtliche Helfer und kamen auch viele Spenden und so weiter zusammen. Das war schon eine tolle Aktion, ja.
Es bringt natürlich auch Öffentlichkeit, wenn das Fernsehen, also Vox, mit dabei ist.
Ja.
Und ich glaube, jede kleine Öffentlichkeit, die ein Tierheim bekommen kann, ist toll investierte Zeit. Also to toll investierte
Absolut.
Sendezeit.
Das Wichtigste ist eigentlich im Tierschutz, dass man halt eine große Reichweite bekommt, einfach um die Tiere auch zu vermitteln, dass die Tiere gesehen werden, aber eben auch um Spenden halt wirklich zu sammeln, weil nur so können wir es halt finanzieren. Die Tierheime, wie auch die Also wie auch wir als Tierschutzverein, wir bekommen da in der Regel kaum was, also wir bekommen gar nichts von irgendeinem Land oder Stadt oder irgendwo her. Die Tierheime, je nachdem, wie der Vertrag halt ist, bekommen so einen kleinen Teil, was halt aber meistens überhaupt nicht ausreicht, um auch nur einen Bruchteil der Kosten zu decken. Allein die Personalkosten und so weiter von einem größeren Tierheim, das muss halt alles mal finanziert werden. Und da ist es leider immer noch so, dass da halt kaum Unterstützung ist und das Ganze halt der Tierschutzverein tragen muss mit seinen Spenden, mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Erbschaften und so weiter. Und das ist halt sehr schwer heutzutage.
Wobei Mitgliedsbeiträge sich ja auch sehr in Grenzen halten. Das ist zwar schön, wenn 5 oder 10 € im Monat kommen und man das hochsummiert bei 1000 Menschen, aber wenn man sieht, was für eine Belastung so ein Tierheim finanziell zu stemmen hat, dass da sehr schnell mal im Jahr eine halbe Million oder dreiviertel Million gezahlt werden muss, dann kann man sich vorstellen, wie viel mehr Spenden man braucht und akquirieren muss und dass jedes Haus, was irgendwo gespendet wird, weil jemand keine Kinder hat, aber Tiere aus dem Tierschutz immer wieder hatte und sagt, hier, ich bin jetzt alt, ich mache mein Testament und ich gebe mein Haus an den Tierschutzverein, wirklich zum Überleben des Tierschutzvereins notwendig ist.
Genau so ist es, ja.
Auch ihr, das muss man ja auch sagen, Projekt Tierschutz e.V. Ihr habt 0,0 Unterstützung. Ihr habt jetzt mal bei einer Sparkasse bei einem Förderwettbewerb mitgemacht, die da
Genau.
regional verdoppelt haben, was an Spenden reinkam im gewissen Zeitraum. Aber ihr seid 100% auf Spenden basiert, beziehungsweise investiert noch von eurem, was ihr denn durch eure Vollzeittätigkeiten an Gehalt bekommt, in euren eigenen Verein rein, um den überhaupt am Leben halten zu können.
Klar, wenn man Tierschutz macht, dann wird man nicht reich. Dann geht halt alles Geld halt zu den Tieren. Also wir bauen ja, ich meine, wir haben ja halt hier unser Haus schon dementsprechend ausgesucht, weil das ja von Anfang an unser beider Wunsch war. eben Tiere halten zu können. Deswegen haben wir uns was ausgesucht in Alleinlage, dass wir halt wirklich hier in Ruhe auch mit den Tieren leben können, ohne dass es irgendjemanden stört. Und wir haben das Haus eben auch insgesamt genauso halt gebaut und umgebaut, dass es halt für die Hunde halt passt. Also hier ist ein riesen Grundstück eingezäunt. Wir haben ja über 3500 Quadratmeter eingezäunt. Das war das Erste, was wir hier gemacht haben, noch bevor wir irgendwas anderes am Haus renoviert haben. Wichtigste war der Zaun rundum, dass die Hunde halt einfach sicher eingezäunt sind und laufen können, sich frei bewegen können. Und ja, und so sind wir halt jetzt auch noch dabei, das Ganze halt immer wieder zu erweitern. Und klar, natürlich, unser ganzes Budget, was uns zur Verfügung steht, fließt natürlich auch hier mit rein. Das ist das, was wir uns halt an Urlaubsgeld und so weiter dann sparen. Da brauchen wir ja nicht.
Und wer sich jetzt vielleicht fragt, mein Gott, ich bin auch im Tierschutz aktiv und da ist man 24/7 gefühlt ja im Tierschutz aktiv und da kann man ja keine Partnerschaften finden und dann ist das ja ein Glücksgriff, dass man jemanden findet, wie du, Elke, den Felix getroffen hast oder umgekehrt, er das Glück hat, dich getroffen zu haben. Ihr habt euch während der Aktion in Saarbrücken im Tierheim kennengelernt, als die harten Hunde vor Ort waren, weil Felix investiert, habt ihr euch
Nee,
nicht.
nein, haben wir
Felix.
nicht.
Okay, aber
Nein,
Felix ist bei den harten Hunden, muss
das
man
ist
dazu
richtig,
sagen.
ja, aber er
Ihr
war bei
investiert.
Saarbrücken nicht dabei.
Okay, und
Das hat sich
investiert er
erst später entwickelt,
seine
ja.
freie Zeit komplett, also auch seine Urlaube, auch in den Tierschutz,
Ja,
wie du ja
absolut.
auch, ne?
Ja, also er macht halt die Bauprojekte mit harten Hunden, wie auch eben für Rumänien, für Bukow. Also zweimal im Jahr jetzt mittlerweile Rumänien angesagt, fest. Und halt da noch die harten Hundetermine, so wie es halt dann passt. Und das ist ja alles, also eine ehrenamtliche Tätigkeit. Also für die, die denken, man verdient da beim Fernseher Geld, für solche Sachen, nein, verdient man nicht. Das macht man alles ehrenamtlich. Man investiert seinen Urlaub, seine Zeit und genau.
Und kann froh sein, wenn über die Sendung Gelder reinkommen, die man wieder investieren kann, um Tätigkeiten in den Tierheimen vor Ort bezahlen zu können, wie Material zum Beispiel oder ähnliches.
Ja, also es ist ja so, dass dann halt die Sendungen ja auch so gedacht sind, dass dann die einzelnen Projekte eben ja auch so vorgestellt werden und die haben dann natürlich schon, denke ich mal, deutlich mehr Spenden, die sie halt dann bekommen, zumindest mal halt kurzfristig. Das Ganze ist ja immer sehr kurzlebig, die Woche drauf wird ja das nächste Projekt vorgestellt und dementsprechend, ja, wechselt das dann ja immer.
Geht Schlag auf Schlag.
Ganz genau.
Schlag auf Schlag. Lass uns doch mal die Bilder einspielen, die wir aus Bukow haben. Und du erzählst uns mal bitte, was wir auf den Bildern sehen. Jetzt haben wir hier ja eine Übersicht von oben dieses Shelters in Bukow. Bukow ist
Genau.
Rumänien, eine ehemalige Tötungsstation.
Genau. Das liegt also so eine Stunde von Bukarest entfernt. Und ja, die Dächer, die man hier jetzt sieht, das ist alles durch Brodok-Romania halt gebaut worden in den letzten Jahren. Am Anfang war es halt wirklich so, dass die Hunde einfach nur in einen eingezäunten Bereich gesperrt wurden. Mittlerweile ist es so, dass der größte Teil ist jetzt hier Gott sei Dank überdacht. Da haben also Felix und der Bautrupp mit dem Jens, die haben da letztes Jahr ordentlich Gas gegeben und haben viele Meter an Dächern gebaut in ihrer Freizeit. Ja, so sieht es halt ja noch aus, wenn es halt noch unüberdacht ist. Die Hunde haben zwar dann so eine Hütte drin, aber es sind meistens mehr Hunde als Hütten.
Das heißt, wir
Und
sehen hier einfach nur rostige Metallzäune, um einzelne Areale abzusperren, die sehr, sehr klein sind. Das heißt, wir haben hier vielleicht so eine Fläche von, was sind das, 16 Quadratmeter für 3 Hunde, was durchaus schon, und wir sehen es ja gleich bei anderen Fotos, Luxus für diese 3 ist, wenn es auch für deutsche Verhältnisse überhaupt nicht rechtlich genehmigungsfähig wäre.
Ja. Ja, es ist halt kein Vergleich. Also ein deutsches Tierheim ist wirklich ein 5-Sterne-Wellness-Hotel im Vergleich zu dem, was halt in Rumänien halt ist. Ja, das
Sehen
war
wir
halt beim
jetzt auf dem Foto
Baueinsatz.
den Baueinsatz, wie aus Holz entsprechende Gestelle gebaut wurden, um überdachen zu können?
Genau.
Ist das noch eine Tötungsstation in Bukow? Ich habe das eben so ein
Ja,
bisschen verwechselt.
offiziell halt nicht. Es werden auch seit vielen Jahren Gott sei Dank keine Hunde mehr dort getötet. Aber eben, wenn jetzt Brodok-Romania halt sich nicht da so einbringen würde, dann gäbe es ja keine Möglichkeit. Also die Hunde werden ja dann halt kastriert, die werden vermittelt, so gut es halt geht. Also wir schaffen, ich meine, es sind wirklich mittlerweile weit über 4.200 Hunde dort. Dass die nicht alle rauskommen, ist klar. So ein ungefährer Prozentsatz, wir schaffen es, 20% der Hunde zu vermitteln. Viele bleiben ihr Leben lang dort, viele überleben es aber auch nicht lange, weil es halt einfach sehr, sehr eng ist. Und es kommt halt zu, es schaut eben auch niemand. Das ist nicht wie in einem deutschen Tierheim. Da merkt jeder Mitarbeiter sofort, wenn es einem Hund nicht gut geht, der wird dann gleich dem Tierarzt vorgestellt, versorgt, mit Medikamenten versorgt. Das ist dort nicht der Fall. Die Hunde leben dort, die werden zwar gefüttert, die bekommen bestenfalls auch regelmäßig dann ihr Wasser, wobei das einfach nur von außen zugeführt wird. Futter wie Wasser. Also da geht keiner rein. Ab und zu wird halt mal sauber gemacht. Notdürftig, sagen wir mal. Es kommen auch dafür halt, gibt es auch extra Teams, die von Brodok Romania, die halt von Deutschland dorthin fahren, Kies und Kacke und halt dort die Zwinger sauber machen, die Hütten reparieren und so weiter. Weil dort den Arbeitern dort, das sind halt größtenteils, es ist ein öffentliches Shelter und wir als Tierschutzverein, also Brodok Romania, wird dort nur geduldet. Das heißt, wir haben hier auch keine Handhabe. Also das ist wirklich, wir werden geduldet. Unser Futter und die Baumaßnahmen, die werden angenommen, wofür wir auch wirklich sehr, sehr dankbar sind. Denn seitdem hat sich halt sehr, sehr vieles getan und sehr, sehr viel verbessert. Die Hunde werden eben kastriert. Es sind zwei Tierärztinnen angestellt dort. Und das macht halt schon sehr, sehr viel aus. Da kann man halt wenigstens den Tropfen auf den heißen Stein halt machen. Aber auch wenn wir nur 20% retten können, es sind halt 20%. Und für die Hunde ist es halt wirklich alles. Und es sind halt wirklich ganz, ganz tolle Hunde, die dort oftmals leben und wirklich ein tolles Sozialverhalten haben. Ich war ja früher selbst auch als Tierheimleitung immer sehr, sehr skeptisch dem Auslandstierschutz gegenüber und habe halt auch immer gesagt, ja, es bringt ja nichts, noch weitere Hunde hier nach Deutschland zu bringen und die Tierheime sitzen voll. Aber das muss man eben auch von verschiedenen Blickwinkeln sehen. Die Tierheime sind voll, das ist richtig und das ist auch nicht gut und die Hunde in den Tierheimen sollten auch vermittelt werden. Die sollen auf jeden Fall ihre Chance bekommen, ganz klar. Das große Aber ist, die wenigsten Tierheime haben Hunde, die gut zu vermitteln sind. Also nette soziale Hunde, gut verträgliche Hunde, die nett zum Menschen sind, Welpen, kleinbleibende Hunde. Ich werde heute noch ganz oft angerufen und gefragt, ja, hast du keinen Hund für uns? Wir sind eine Familie mit zwei Kindern, Anfänger, wir hätten gerne einen netten Hund. Den findet man in den Tierheimen nicht. Also gerade im Saarland, da wird dann alle Tierheime abgeklappert. Das ist ein großer Glücksfall, wenn dort mal ein netter Hund halt sitzt und der ist halt innerhalb von wenigen Tagen vermittelt. Das heißt, was machen die? Die gehen dann schlimmstenfalls halt zu einem Züchter. Und in Rumänien werden die Hunde halt, ja, da kämpfen sie tagtäglich ums Überleben. Und das sind halt wirklich größtenteils, also ich meine, natürlich gibt es auch in Rumänien Hunde, die vielleicht nicht nett sind oder die halt auch ein bisschen Probleme haben, aber die müssen wir ja nicht unbedingt nach Deutschland bringen. Das heißt, wir versuchen halt hier schon, und da liegt auch Bruder Grommaier Wert drauf, dass halt die Hunde, die halt nach Deutschland kommen, dass das eben wirklich gut zu vermittelnde Hunde sind und eben auch sehr nett sind. Ansonsten gibt es halt zwar schon auch Angsthunde, wir haben selbst auch insgesamt drei, kann man so sagen, Angsthunde, die halt sehr scheu waren am Anfang und halt kaum anfassbar waren. Aber das sucht man sich eben dann als, ich sage es mal in Anführungszeichen, Hundeprofi dann halt selbst aus und arbeitet ja auch dann mit denen, sodass sie halt jetzt auch aktuell wirklich dann auch vermittelbar wären, nachdem sie halt mehrere Monate halt bei uns jetzt gelebt haben und vieles, vieles gelernt haben. Aber insgesamt ist es halt so, wenn so der Hundeanfänger kommt, die Familien mit Kindern, die finden halt oftmals keine Hunde in den Tierheimen oder eben ganz, ganz wenige. Und die werden eben auch meistens schnell vermittelt. Und warum soll man dann dieses Klientel nicht bedienen in dem Sinn, ne? Und diese tollen Hunde von dort hierher halt holen? Das ist der eine Punkt. Außerdem, es gibt hier mittlerweile ganz viele Tierheime, die auch mit Brodok Romania zusammenarbeiten, die eben hier auch Kooperationen haben mit Rumänien und eben Hunde von dort aufnehmen. Und diese Tierheime, die sagen also alle, dass es eine absolute Bereicherung ist. Du hast eben die Gruppenhaltung angesprochen. Die Hunde in Rumänien sind in der Regel sehr sozialverträglich miteinander. Das heißt, die kommen sehr, sehr gut miteinander klar.
Lass uns
Viele
mal
Deutsche.
ganz kurz ein Bild einspielen, wo wir sehen, wie einer eurer Helfer im Zwinger mit einer Akkubohrmaschine steht. In deutschen Tierheimen fast undenkbar, dass man mit Arbeitsgerät als fremder Mensch in einen Zwinger reingeht, weil halt viele Hunde dieses Soziale eben nicht gewöhnt sind. Hier sind Hunde, die kommen eingefangen von der Straße Und das haben wir eben so ein bisschen übergangen. In Rumänien ist es ja immer noch so, dass es viele freilaufende, freilebende Hunde gibt, die zurückgelassen wurden in dem Moment, wo Rumänien als Staat gesagt hat, bitte Landbevölkerung kommt in die Städte, die Bevölkerung umgezogen ist, die Verbindung zu den Haustieren nicht ganz so ist, wie wir es hier in Deutschland kennen. Und damit viele Hunde zurückgelassen wurden, die sich dann auch unkastriert weiter vermehrt haben.
Genau.
Und es inzwischen Prämien gibt. Das heißt, es gibt ein Kopfgeld, wenn sogenannte Einfänger Hunde einfangen und zu Tötungsstationen bringen. Und deswegen auch die Tötungsstationen alle so überlaufen an Hunde, weil Menschen damit Geld verdienen, dass sie Hunde einfangen.
Ja.
Und Pro Dog Romania ist ja ein deutscher Verein. Wir verlinken den auch, wie auch euren Verein, hier in den Shownotes. Ein deutscher Verein, der mit wahnsinnig vielen ehrenamtlichen Helfern, ausschließlich ehrenamtlichen Helfern und ein Spendenbudget braucht von 500.000 oder 700.000, habe ich irgendwo gelesen im Internet, um diesen Shelter und ich glaube noch einen zweiten Shelter in Rumänien ja unterstützen zu können, damit die Rumänen sagen, okay, das ist zwar eine staatliche Tötungsstation, aber wir akzeptieren, solange ihr uns das Geld reingibt, ihr euch kümmert, töten wir keine Hunde, sondern lassen sie leben, weil die Kosten ja von euch getragen werden und ihr auch für die Vermittlung verantwortlich seid. Und hier ist das repräsentativ, ist ja einer eurer Helfer einfach in den Zwinger rein und arbeitet, während die Hunde auch gleichzeitig drin sind.
Ja, ja, klar, sicher. Also wir gehen da immer in die Zwinger einfach rein. Da kann man auch einfach so reingehen. Selbst bei Herdenschutzhunden, wo wir in Deutschland teilweise sterben würden, wenn man da reingeht, dort gehst du rein und die sind total nett. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Also es gibt ganz wenige, auch dort gibt es, also ich habe, glaube ich, insgesamt 3 Zwinger gesehen, wo ein Schild draußen gehangen hat, Vorsicht, nicht reingehen. Und ansonsten kann man da in jeden Zwinger reinspazieren. Die sind also auch nicht so abgesperrt, sondern die Helfer gehen halt dann rein, bauen dort, machen, erfassen. Die Volontäre, die Tiere werden ja auch dort erfasst. Die werden fotografiert, gefilmt und so weiter und eben beschrieben. Und da kann man eigentlich normalerweise in so ziemlich jeden Zwinger reingehen.
Wie kommt es, dass die Hunde in Rumänien in den Sheltern so sozial sind, die dort reinkommen, die eingefangen dort in diesen Sheltern landen, im Vergleich zu den deutschen Tierheimen, wo viele Hunde, auch Fundtiere, häufiger ihre Probleme damit haben, wenn fremde Menschen einfach so in den Zwinger reingehen?
Tja, die rumänischen Hunde sind oftmals sehr anspruchslos. Die leben halt wirklich dort in Gruppen und lernen halt Sozialverhalten. Also wer sich dort nicht sozial verhält, eben auch in der Hundegruppe, der überlebt das halt dort nicht. Der wird aussortiert. Und ja, den Menschen gegenüber.
Es gibt Krach zwischen den Hunden, also Beißvorfällen und Tötungsvorfällen kommt. Einfach es sehr, sehr eng ist.
Ja, das ist leider wahr. Es gibt halt oftmals Mobbingopfer, die Hunde kommen nicht ans Futter, nicht ans Wasser, die liegen halt nur in der Hütte, wenn sie rausgehen, werden sie verbissen von den anderen. Gibt es viele traurige Einzelschicksale dort.
Aber muss man immer wieder sagen, weil es einfach zu eng ist. Wir können uns ja mal ein Video angucken, wo man es sieht, wie eng es denn wirklich ist. Eva, nochmal zu der Frage zurückkommen, was den Unterschied macht. Erklärst du uns das bitte ein bisschen?
Wie meinst du jetzt den Unterschied von Deutschland?
Ja, da kommen wir gleich zu. Wie viele Hunde sehen wir hier in einem kleinen Areal von ungefähr, was sind das, 16 bis 18 Quadratmeter?
Ja, da sind mindestens 16 Hunde drin. Also
das heißt pro Hund ein Quadratmeter Platz.
Kommt oftmals vor, je nachdem. Also es ist ganz unterschiedlich. Ja, das hier ist eine Junghundegruppe. Die werden halt oftmals, das sind alles Hunde. Das ist die, links ist die Pauline und rechts die Tari. Die haben beide Gott sei Dank ein ganz tolles Zuhause gefunden und sind Junghunde, die halt hier in Gruppen halt dann zusammenwohnen. Das ist jetzt hier noch relativ harmonisch bei den Welpen und Junghunden, da die halt einfach da noch sehr, ja, verspielt und so weiter miteinander sind. Schlimm ist es halt dann, wenn aus diesen Junghundegruppen werden ja dann die meisten Hunde halt vermittelt, weil die Menschen möchten ja eher dann einen jungen Hund, einen Welpen. Und dann bleiben halt oftmals trotzdem aus so einer Gruppe halt welche übrig. Also die sitzen halt am Anfang viele Junghunde zusammen, was auch relativ gut funktioniert. Und dann werden von denen einige vermittelt, einige bleiben zurück. Und die werden dann halt irgendwo in das Shelter halt reingestopft, in bestehende Gruppen. Und das kann halt gefährlich ausgehen. Es wird
Weil
halt
vor
nicht
Ort
hier
Abkommen nicht so
in
kontrolliert wird.
Deutschland, genau, in Deutschland ist es halt so, wenn, also wir haben auch Gruppenhaltung angefangen damals zu halten, und da wird natürlich genau geschaut, wer harmoniert mit wem, wie agieren die, wir haben die Hunde beobachtet, wir haben die langsam zusammengeführt, erstmal draußen im Auslauf, die konnten sich kennenlernen, das war ein ganz langsames Zusammenführen. Bei der Fütterung war immer mindestens ein Tierpfleger anwesend, hat die Hunde halt dann einzeln gefüttert, also die wurden dann mal irgendwo angebunden. Und zur Fütterung halt, dass es eben keine Futteraggression gibt untereinander. Und so ist das Ganze halt sehr sicher in der Gruppe in Deutschland. Und das ist ja auch für die Hunde in den Tierheimen unheimlich wichtig, denn das soziale Umfeld, also so eine Einzelhaft, ist halt für ein soziales Tier wie einen Hund einfach katastrophal. Der möchte nicht alleine in einem Zwinger sein, der möchte interagieren, der möchte spielen, der möchte seine anderen Hundekumpels dabei haben. Das ist einfach ein normales Hundeleben halt. Die leben halt nun mal in Hundeverbünden oder in Rudeln oder in Gruppen, wie man es auch nennen möchte. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass man auch da, auch in Deutschland, einfach am besten schaut, dass man wirklich Gruppenhaltung praktiziert. Hier können wir es gesichert machen. Hier können wir schauen, welcher Hund ist sauber im Sozialverhalten, welcher Hund versteht sich mit seinen Artgenossen. Denn es gibt halt wirklich viele, die man halt nicht in einer Gruppe halten kann, die halt leider Gottes immer noch diese Einzelhaft haben müssen, einfach zum Schutz der anderen Hunde. Und ja, also das ist halt so ganz, ganz wichtig. Und in Rumänien ist es halt ganz anders. Da werden Hunde einfach zusammengesteckt. Also ob die miteinander harmonieren oder nicht. Wenn die Volontäre vor Ort sind, wird natürlich geschaut. Und wenn wir da feststellen, okay, da wird ein Hund total gemobbt, dann wird der auch natürlich rausgenommen und halt woanders untergebracht. Aber ja, wie lange, ne? Dann kommt nochmal, das wird ja nie beobachtet. Die Arbeiter dort, das sind öffentlich, das sind die Hundefänger, die dort arbeiten, größtenteils, abgesehen halt von den Tierschützern, die halt vor Ort sind, denen ist das egal. Also die schauen da halt auch nicht danach.
Das heißt, das sind Mitarbeiter, die öffentlich angestellt sind, die
Genau,
eigentlich angestellt sind für eine Tötungsstation und nicht für eine Tierheimhaltung, die
genau,
dann
die.
aber ihr Bestes tun, damit einfach die Hunde am Leben bleiben, solange die Kosten von anderen getragen, also von dem deutschen Verein Brodock
Ja.
Romania, mit dem ihr eng zusammenarbeitet,
Die machen
getragen
halt dort
werden.
schon ihre Arbeit, aber das ist halt nochmal, ich meine, wie sollen die das auch umsetzen? Das sind wenige Arbeiter, das sind eine Handvoll Arbeiter für über 4000 Hunde. Also man muss sich das halt mal einfach von der Dimension her vorstellen. Die können gar nicht in jeden Zwinger schauen, die können gar nicht einfach nach jedem einzelnen Hund schauen, geht es dem jetzt heute gut oder geht es dem jetzt schlecht. Also in einem Tierheim hat man halt ja Personal, man hat ehrenamtliche Gassigeher, man hat Helfer. Da wird jeder Hund angeschaut, jeden Tag. Jeder Hund geht dort jeden Tag Gassi. Die Hunde dort sind ihr Leben lang, also die Hunde in Rumänien sind ihr Leben lang in einen kleinen Kennel eingesperrt. Die kennen nichts, die waren noch nie an einer Leine, die haben noch nie ein Brustgeschirr angehabt oder ein Halsband. Die werden nie Gassi geführt. Also sowas gibt es nicht. Sind auch keine Menschen da, die sich dann mit denen beschäftigen.
Und wie eng das wirklich ist, sieht man hier ja auf diesem Bild, wo wir vorne einen Zaun sehen aus Stahldraht. Dann ist vielleicht 1 Meter Platz, dann kommt eine Hundehütte, die mittendrin ist, damit es einen überdachten Bereich gibt, in dem man sich zurückziehen kann. Und davor stehen schon 2 Hunde, die im Grunde gar nicht mehr aneinander vorbeikommen. Und schon ein dritter, der am Rücken des anderen steht. Das heißt, da hat ein Quadratmeter Platz pro Hund ist da schon Luxus, würde ich sagen,
Je
was wir
nachdem,
hier auf den
also
Bildern sehen.
ja, also ich meine, wohin sollen sie es ausmachen? Also so viel können wir gar nicht bauen, wie da
Nein.
halt Hunde nachkommen. Und es ist ja auch so, selbst wenn wir dann das schaffen würden, jetzt noch weitere 10 Zwinger dorthin zu bauen oder 10 Kennels, die müssen ja auch versorgt werden, die Hunde. Also das ist ja auch so, dass das Personal wird ja deswegen nicht mehr dort. Und die Futterspenden werden auch nicht mehr. Also je mehr Hunde dort halt ankommen, übrigens, es sind insgesamt 4 Shelter, die Brodock Romania in Rumänien betreut. Und das ist schon eine ganze Menge. Bukow ist halt der größte und es gibt halt noch 3 weitere, die halt kleiner sind. Aber es ist trotzdem eine Riesenherausforderung. Allein in Bukow werden jeden Tag 1700 Kilo Futter benötigt. Also das muss man sich halt mal überlegen, wie viel da
Wie viel darf man
reingeht.
sich, also wie viel Paletten Futter sind das, die pro Tag gebraucht werden? Lass uns das mal ganz kurz so über den Daumen schlagen.
Das, ja, ist eine Rechenaufgabe.
Sag mir
Also
nochmal, wie viel Kilo sagtest du gerade?
1700 Kilo.
1700 Kilo. Wir kennen von den Futtersäcken privat 12 Kilo Säcke. Das sind die großen, in, wenn
Ja,
wir irgendwo
die
in
sind
den
da
Supermarkt gehen.
25 Kilo ungefähr oder 20 Kilo, was da verteilt wird. Die werden halt
Und
morgens mit dem Traktor halt, fahren die dann mit dem
auf
Anhänger. Das
alle.
wird, das Futter wird in die Anhänger halt geschüttet und dann wird das halt eimerweise in die Kennels halt dann verteilt.
Aber da werden
So, dass
pro.
halt immer genügend Hunde, das Wichtige ist halt, dass es halt nicht noch zu Streitereien kommt, eben aus Futtermangel. Weil das war halt vorher, die werden halt eher zu viel gefüttert wie zu wenig. Also es muss immer Futter da sein. Also das sind immer die Futtertröge sind halt möglichst immer gut gefüllt. Einfach damit es halt nicht noch wegen dem Futter halt zu Streitereien kommt.
Also LKW-weise braucht man Futter dort, um überhaupt das Überleben dieser Hunde sichern zu können.
Genau.
Lass uns nochmal zu der Frage zurückkommen, bitte, die ich eben hinten angestellt habe. Wie glaubst du, ist es zu erklären, dass die Hunde dort in Rumänien trotz ihrer misslichen Situation doch so menschenbezogen und so sozial veranlagt sind im Vergleich zu dem, was wir häufig ja in deutschen Tierheimen erleben?
Tja, also für die Hunde, wenn man da reinkommt, es gibt halt so zwei verschiedene. Also die einen sind halt wirklich so, die sehnen sich nach dem Mensch, die freuen sich dermaßen, wenn endlich mal ein Mensch kommt und ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Die versuchen halt am Gitter Aufmerksamkeit zu erhaschen, die versuchen alles, um zu sagen, hallo, hier bin ich, sieh mich, nimm mich wahr, ja, streichel mich, gib mir ein bisschen Aufmerksamkeit. Und andere, die halt schon länger dann dort sind, die halt sich dann immer mehr zurückziehen, weil sie halt einfach den Menschen nicht gewohnt sind und die halt dann immer scheuer werden, halt immer ängstlicher gegenüber dem Menschen. Aber alle in der Regel nicht aggressiv. Also die Ängstlichen, die gehen halt weg, die suchen ihr Heil in der Flucht, die verstecken sich irgendwo in der Hütte. Das Warum ist halt schwer zu erklären, also man weiß es nicht. Wie gesagt, Hunde werden dort halt wahrscheinlich auch vom Menschen her ja, nicht immer so. Das ist halt eine ganz andere Umgehensweise mit den Hunden. Die Welpen, wir haben ja jetzt einiges an Welpen und Junghunden auch hier schon gehabt, die sind so unkompliziert zu Hause. Ich habe ja früher Hundeschule gemacht und wenn ich mich so zurück überlege, wie anstrengend manchmal die Junghunde waren und wie anstrengend die Welpen waren, die halt da immer Aufmerksamkeit zeichnend angekommen sind und viele Hunde halt vom Züchter, die halt dann schon einen Haufen Programm miterlebt haben. Das heißt, die wurden so gut sozialisiert, denen hat man schon als ganz jungen Hund schon alles Mögliche gezeigt. Die waren in der Stadt, die waren im Wald, die waren überall, haben verschiedene Menschen kennengelernt, alles Mögliche. Und in Rumänien wachsen die halt auf und leben halt ein paar Monate einfach nur in so einem Kennel und lernen nichts. Und trotzdem sind genau diese Hunde, die kommen dann hier an, innerhalb von wenigen Tagen, also das dauert wirklich nicht lange, die fügen sich so schnell ein, gerade wenn man halt auch noch vorhandene Hunde hat, die lernen ja auch viel voneinander. Die lernen das so schnell, die sind innerhalb von wenigen Tagen sind die stubenrein, die verstehen das. Man kann so viel mit denen machen und die holen da ganz, ganz viel auf. Also es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Also wir haben jetzt auch Hunde aufgenommen, halt die zwei, Tima und Linnea, die waren 8 Jahre in diesem Shelter. Die sind in diesem Shelter zur Welt gekommen und haben in ihrem ganzen Leben nie etwas anderes gesehen. Mein klar, die brauchten ein bisschen länger, ne? Aber mittlerweile, das sind Hunde, die lassen sich von uns kuscheln. Die hatten man vorher nicht anfassen können. Das war unmöglich. Die sind einfach immer nur geflüchtet. Und mittlerweile können wir mit denen spazieren gehen. Die liegen auf der Couch mit uns zusammen, lassen sich da streicheln, überall anfassen, sind also wirklich ganz toll in der Entwicklung, was es ja immer heißt, so als, ne? Hundetrainer, ja, wenn der die Prägungsphase verpasst hat, dann wird das nichts mehr. Nee, kann ich so eigentlich nicht bestätigen. Man kann auch Hunde nochmal generell einfach sozialisieren, auch wenn sie halt nie irgendwas kennengelernt haben. Es kommt trotzdem auf den Hundetyp an und auf den eigenen Charakter. Also natürlich gibt es einfach individuelle. Es gibt auch Hunde, die tun sich da nicht so leicht damit. Also man kann nie etwas generalisieren. Jeder Hund ist ein einzelnes Individuum.
Aber sicherlich von Vorteil, dass Hunde im Jetzt leben und nicht im Gestern, was sie für eine Erfahrung vielleicht schlechter Art gemacht haben oder keine Erfahrung, sondern wenn sie jetzt was Neues lernen, wenn sie jetzt ihre Festplatte quasi neu beschrieben bekommen mit Erlebnissen, dann leben sie im Jetzt mit der neuen beschriebenen Festplatte. Wer da sich übrigens Videos mal anschauen möchte, wie fantastisch zuckersüß diese Hunde miteinander umgehen und in dieser Pflegestelle gehalten werden bei Elke und Felix, Projekt Tierschutz e.V. hat eine Facebook- und eine Instagram-Seite, wo täglich Elke Videos postet, wo man sieht, wie die Hunde so nach und nach ihre Entwicklungsschritte machen. Und übrigens, man mag von Sesamilan halten, was man möchte. Ich weiß, im deutschen Tierschutz gibt es viele, die von seinen Trainingsmethoden Abstand nehmen. Aber eines ist, glaube ich, ganz wichtig, was er in jedem einzelnen Trainingsvideo immer wieder zeigt. Egal, was für eine Erfahrung so ein Hund gemacht hat. Und durch Menschenhand machen manche Hunde Erfahrungen oder kriegen Rollenverständnisse, die teilweise ja nicht wirklich gesund für ihr natürliches Ausleben sind. Wo dann plötzlich ein Hund einen Menschen verteidigt oder ein Grundstück verteidigt, weil er keine Aufgabe bekommt, weil er nicht genügend Kontakt zu anderen Menschen und Hunden im Positiven erlebt. Aber all das ist trainierbar, weil die Hunde eben im Jetzt leben und mit einer neu beschriebenen Festplatte, mit neuen Erfahrungen auch anderes Verhalten an den Tag legen können. Und aber trotzdem, ich habe ja auch Tierschutzhunde, habe ich oft die Erfahrung gemacht, wenn ich Hunde aus dem Auslandstierschutz mit Menschen irgendwo kennenlerne, auf Wiesen zum Beispiel, dass die häufiger, die aus dem Ausland kommen, die schon in Sheltern mit anderen Hunden in Rudel gelebt haben, auch mit fremden Hunden anders kommunizieren und leichter klarkommen. Also auch hier vielleicht nochmal ganz klar dafür beworben, nicht nur aus Tierheimen Hunde in Betracht zu ziehen, sondern gerade wenn man unkompliziertere Hunde haben möchte, wenn man kleinere Hunde haben möchte, wenn man Welpen haben möchte, die es in deutschen Tierheimen kaum gibt, dass man sich auch die Auslandstierschutzvereine mal anschaut. Wie ist das jetzt? Die Hunde kommen ja aus dem Shelter mit irgendeinem Transport, meist ja auch über Spenden gefördert, dann nach zum Beispiel Deutschland zu euch in die Pflegestelle. Aber es gibt ja viele, viele Hunderte und Tausende Pflegestellen in Deutschland, wo Hunde aus dem Ausland dann landen. Jetzt können die ja keinen Sitz, keinen Platz, haben im Shelter ja nichts gelernt, die sind auch nicht stubenrein. Also neben der medizinischen Versorgung gibt es ja ganz viel, was so Hunde brauchen, um in eine normale Familie, in eine Mietwohnung oder ein Haus vermittelbar zu sein. Weil nicht jeder hat zum Beispiel, das hast du mir ja im Vorgespräch auch mal erzählt, du hast keine Teppiche mehr, weil wenn die Hunde kommen und die stubenrein sind, macht das keinen Sinn, einen Teppich zu haben. Das ist das Erste, was verdreckt wird.
Ja.
Wie sieht so die Arbeit aus, wenn ein Hund, wie jetzt der zum Beispiel, der Notfall zu euch kommt, ganz neu in so eine Pflegestelle?
Ja, nach der Quarantänezeit kommt er halt hier ins Rudel. Der lernt halt nacheinander die einzelnen Hunde kennen und wird hier halt einfach ganz normal integriert. Wir achten halt am Anfang drauf. Wir versuchen halt, die Hunde dann immer gleich stubenrein zu bekommen. Das heißt, wir gehen halt dann schon einfach, wie man es halt mit einem Welpen halt auch macht, mit denen halt viel raus, loben sie draußen, wenn sie ihr Geschäft erledigen. Und drinnen wird es halt weggewischt, wenn man halt nicht aufgepasst hat. Das ist dann ja unsere Schuld, dass man da zu langsam war. Kann der Hund ja nichts für, er kennt es ja auch nicht anders. Ja, und so lernt er halt dann alles kennen. Ne? Nacheinander, erstmal gehen wir halt im Grundstück spazieren. Er muss ja oftmals halt an Leine und Brustgeschirr halt gewöhnt werden. Dann macht man halt längere Spaziergänge. Und so, ja, lernt er halt einfach das ganz normale Leben kennen. Also für die ist ja alles interessant. Ob das dann der Fernseher ist, den er noch nie gesehen hat, der Staubsauger oder was auch immer. Da braucht halt der ein oder andere Hund ein bisschen länger vielleicht dafür, für, mit dem Fernseher dann klarzukommen. Ne? Aber ja, das läuft eigentlich so nebenbei. Also das, die lernen ja durchs Leben. Also einfach, indem sie halt da sind.
Und das ist ja was total Fantastisches. Ich erinnere mich noch an Rex, den ich ja damals über oder aus dem Tierheim ja auch übernehmen durfte, wo du damals die Bezugsperson und die Tierheimleitung warst. Der kam zu mir am ersten Abend, trotz dass ich ihn aus dem Tierheim schon lange kannte, in die Wohnung und hat ein nackiges Bein, nachdem ich mich umgezogen oder am Umziehen war, gesehen, schnuppert an meinem Bein und guckt mich mit großen Augen an. Was ist das denn? Schon wieder ein neuer Geruch und neues Aussehen. Und genau das Gleiche beim ersten Licht draußen, wenn wir an Autos vorbeigegangen sind in den ersten Tagen, weil rund ums Tierheim ist, wie bei vielen Tierheimen ja auch in Saarbrücken, Wald und Wiese, aber kein ordentlicher Straßenverkehr. Und wir sind hier eben an der Straße entlang gegangen, damit er auch das kennenlernt. Das heißt, so einen Hund zu übernehmen aus dem Tierschutz kann ja auch Freude machen, wenn man betrachtet, mit welch großen Augen so ein Hund die Welt neu erkundet. Das ist ja wie mit einem kleinen Baby, mit einem kleinen Baby rauszugehen und Blümchen zu gucken.
Ja, für die Hunde ist es halt total spannend. Ne? Das ist, und die sind halt oftmals total offen. allem gegenüber. Das ist halt das Schöne. Also die sind offen, die sind neugierig, die wollen ja auch was kennenlernen und ja, das macht halt schon Spaß. Das ist auch schon schön als Pflegestelle.
Wie lange dauert
Ja.
es jetzt für so einen Hund auf einer Pflegestelle, bis er vermittelbar ist?
Das ist ganz unterschiedlich. Also der letzte jetzt, der gestern ausgezogen ist zum Beispiel, das war halt ein ganz süßer Welpe, bildhübsch, der war innerhalb von 2 Wochen vermittelt. Und der war halt ganz unkompliziert, noch ein kleiner Welpe, war jetzt gerade erst 18 Wochen alt, also ne, der war dann ganz schnell vermittelt. Die Pauline, die man eben auch im Video gesehen hat, die kleine Schwarze, die war halt bei uns, das hat über ein halbes Jahr gedauert, bis die eine Familie gefunden hat, obwohl sie eine total nette und unkomplizierte Hündin war. Ist ganz unterschiedlich.
Das ist jetzt, bis eine Familie die Hunde gefunden hat. Aber wie lange brauchen denn die Hunde, um Sitzplatz, Stubenreinheit, sich anfassen zu lassen,
Kann man
solche
nie
Dinge in
pauschal
Hand haben?
sagen. Das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es keine Dauer, die man da festlegen kann, weil das ist immer unterschiedlich. Es gibt Hunde wie jetzt Timon und Linnea, die waren 8 Jahre halt nur in dem Shelter, haben nie was anderes kennengelernt. Da war der Weg halt ein langer. Wir konnten die auch nicht gleich ins Haus nehmen. Die waren am Anfang nur in unserem Quarantänezwinger draußen und wir mussten erst mal Vertrauen aufbauen. Dann mussten sie erst mal die Leine kennenlernen. Die hatten ja nie eine Leine dran. Die waren in absolute Panik verfallen, wie wir denen die Leine dran gemacht haben. Das war für die, die hatten Todesangst. Also da durfte kein Zug drauf sein und nichts. Das mussten die alles erst mal kennenlernen. Und genauso eben auch Haus und andere Hunde. Die waren ja miteinander. Das sind 2 Geschwister. Die waren nur miteinander eingesperrt und hatten keinen anderen Hundekontakt. Also früher mal zu ihrer Mutter und zu ihrem Bruder. Die Mutter wurde dann vor 5 Jahren vermittelt. Der Bruder ist verstorben leider. Und dann waren die 2 Geschwister alleine in einem ganz kleinen, winzigen Kennel. Haben halt nichts kennengelernt. Und für die war das Haus, die waren ja noch nie in einem Haus drin. Also man muss ja immer überlegen, was der Hund dann halt da, was dem durch den Kopf gehen muss, ne? Auf einmal in so ein riesiges Haus reinzugehen oder ja, an der Leine auf einmal zu sein, so dass er nicht weg kann. Die Hunde werden ja dort nicht gerade sanft mit der Fangstange eingefangen und in die Transportboxen gestopft, ne? Also gerade bei den scheuen Hunden, ich meine, bei den netten Welpen, da braucht man das jetzt weniger, aber gerade so scheue Hunde machen halt da auch wirklich sehr negative Erfahrungen eben mit den Menschen.
Großartig, dass es solche Pflegestellen wie bei euch im Verein oder auch viele, viele andere in Deutschland und weltweit ja gibt, die
Ja.
sich eben annehmen, damit Hunde vermittelbar sind. Wenn ich jetzt als Familie zuhöre bei diesem Podcast und sage, das ist doch interessant, wie kann ich denn solche Hunde finden, die ihr zur Vermittlung habt?
Also einfach über die Webseite. Zum Beispiel Brodokromania hat eine Hundegalerie auf ihrer Webseite. Da sind viele tausend Hunde drin. Und zwar findet man dort wirklich alles, von ganz jung bis ganz alt, in allen Größen, in allen Farben. Also ist für jeden mit Sicherheit was dabei. Und
Gibt es
gerade halt für die
Verwandtenkarten,
Familien.
die mir helfen, das beste Match zu finden für mich?
Also man kann halt sich selbst einfach mal dort informieren über die Galerie und man kann natürlich auch dann einfach mal hinschreiben mit den eigenen Bedingungen, wie man halt lebt, was halt passt und so weiter, weil das ist ja immer das Wichtige. Ich kann halt nicht einen, mal übertrieben, den Herdenschutzhund halt in ein Hochhaus vermitteln, das geht halt einfach nicht. Also man muss halt einfach gucken, dass der einzelne Hund halt passt. Und das ist halt wichtig. Es wird auch alles immer mit Vorbesuch gemacht. Die Leute werden von Vereinsmitgliedern halt besucht. Es gibt einen großen Fragenkatalog, einfach um sicherzustellen, dass wir eben mit der Vermittlung hier nicht die deutschen Tierheime später belasten. Die Hunde sollen wirklich einen Platz für ihr Leben bekommen und auch dort bleiben und möglichst keine Rückläufer. Weil Rückläufer, also die müssen dann auf andere Pflegestellen nochmal verteilt werden. Die sollen halt, wie gesagt, wir legen großen Wert darauf, dass wir halt keine deutschen Tierheime mit unseren Auslandshunden belasten. Das soll nicht der Fall sein. Und deswegen wird da halt ganz genau geprüft, können sich die Leute den Hund leisten? Passt der Hund zu denen? Wie sind die örtlichen Gegebenheiten und so weiter? Das wird dann halt alles angeschaut. Und das Gute an der Sache ist halt gerade die Familie mit Kindern und so weiter, die können ja die Pflegestellen zu Hause besuchen. Das heißt, die sehen genau, wie lebt der Hund denn zu Hause. Das kann ich halt oftmals in einem Tierheim nicht, weil der Hund im Tierheim, im Zwinger, verhält sich ganz anders vielleicht in dem Zwinger, wie er das zu Hause tut. Und hier lernen sie den Hund im ganz normalen familiären Umfeld kennen. Ganz normal zu Hause. Die Pflegestellen kennen ihre Hunde, die wissen genau, der Hund reagiert So bei dem Mensch, der mag Kinder, der mag keine Kinder und so weiter. Da kann man halt auf wirklich ganz gezielt eben auch aussuchen. Das ist halt der Vorteil von den Pflegestellen, dass die Leute wirklich eben auch dort die Hunde kennenlernen und sich den Hund aussuchen können, der eben einfach vom Wesen her zu ihnen passt. Das ist ja immer das Wichtigste. Es geht ja nicht um die Optik nur, dass es ein hübscher Hund ist, sondern einfach der Hund muss ja auch in die Familie dementsprechend halt passen.
Und das ist ja ein Riesenvorteil, von der Pflegestelle zu erfahren, wie der Hund in verschiedenen Situationen tickt.
Ganz genau.
Wie oft haben schon Hunde in den ersten 2, 3 Wochen Verhaltensweisen oder erst recht, wenn sie angekommen sind, nach 2 bis 3 Monaten nach Tierheim in den Familien Verhaltensweisen an den Tag gelegt, weil sie die Welt sich neu erklärt haben oder auch mal ein bisschen mutiger geworden sind, mit denen die Familien dann nicht klargekommen sind und dann Hunde wieder zurückgeschickt wurden in Tierheime, abgegeben wurden. Und das ist ja ein Trauma auch für solche Tiere, sowas miterleben
Absolut.
zu müssen.
Wenn der Hund
Und
nochmal
dieses
zurück
vorher
muss, ist ganz schlimm.
in Pflegestellen privat zu testen, ist ja ein Konzept, was großartig dann auch für die Vermittlung eine gute Basis darstellt.
Ja, absolut. Weil die Pflegestellen kennen ja die Hunde in- und auswendig. Die leben mit denen zusammen, die können die Hunde beschreiben, die wissen, wo passt welcher Hund hin. Das ist schon von großem Vorteil.
Schön. Wir vermitteln nicht, sondern wir blenden auch in den Shownotes die Möglichkeiten ein, die Verlinkungen ein, wie man euren Verein als auch Brutto Romania unterstützen kann. Eine Frage, die ich gegen Ende eines Podcastes immer stelle und auch dir gerne stellen möchte. Wenn du die Möglichkeit hast, über alle Radiosender weltweit, über alle Großflächenplakate eine Botschaft rauszusenden, die in allen Sprachen wahrgenommen wird, also du brauchst dich um Übersetzung nicht zu kümmern. Hast du so eine Herzensbotschaft, wo du sagst, die würde ich gerne in die Welt rausschicken?
Oh Mann, da bin ich jetzt ein bisschen unvorbereitet. Also ja, einfach gibt ihnen halt wirklich allen mal eine Chance. Jetzt gerade, wenn man halt so vom Auslandstierschutz halt ist, seid nicht immer alle so negativ auf die eingestellt, sondern schaut es euch mal an. Die können wirklich eine Bereicherung sein. Einfach mal offen oder generell, man sollte halt einfach ohne Vorurteile, ob das jetzt im Tierschutz oder so ist, einfach ohne Vorurteile in die Welt schauen und positiv halt reinschauen. Einfach nicht immer alles so negativ reden. Es hat alles Schlechte, hat nochmal sehr Gutes, wie es halt so schön heißt. Und von daher auch, wie gesagt, mit den Tierheimen nochmal die Auslandshunde, die dort ankommen, die sind oftmals eine Bereicherung für die Tierheime. Sie ziehen nicht nur vielleicht noch potenzielle Interessenten mit, die dann vielleicht sich dann doch für einen Langzeitinsassen dort entscheiden, sondern sie sind eben auch für die Gruppe, für die Sozialisierung in der Gruppe. Die helfen halt oftmals gestressten Tierheimhunden, Sozialverhalten zu lernen und sich in der Gruppe halt, ja, zu bewegen und in der Gruppe halt zu leben. Und das ist halt auch das, was sich dann später halt wahrscheinlich in der Familie auch auszahlt.
Schönes Statement. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Elke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und wir deinen Verein, euren Verein vorstellen durften, aber auch die Arbeit von Brutto Romania und von Bukow, von diesem Tiershelter, etwas näher uns anschauen durften. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören oder zu schauen, je nachdem, auf welcher Plattform du dabei warst, uns das Wertvollste geschenkt hast, was du hast, nämlich deine Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge helfen kann, dann teile sie bitte. Denn so können wir durch das Teilen die Vereine im Tierschutz noch besser unterstützen, weil sie brauchen Öffentlichkeit und sie brauchen die Verteilung der Informationen, aber auch der Spendenmöglichkeiten. Auch wenn du möchtest, teile auch gerne die, die du in den Shownotes findest, gib sie an Freunde und Bekannte weiter und motiviere, dass mehrere Menschen diese Vereine wie den Tierschutz Projekt Tierschutz e.V. von Elke und Felix unterstützen. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast und bis zur nächsten Folge.